Deutschlandfunk Kultur heute.
Vogel zwitschern und pfeifen, gurren und tirillieren. Das war Musik in den Ohren von Olivier Messiaen, dem wohl größten französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts.
Sein ganzes Leben lang hat Messiaen die Vögel als Brüder betrachtet, als Musikerbrüder. Sie waren schließlich die Ersten, die gesungen haben.
Das sagt der italienische Regisseur Romeo Castellucci. Und er hat sich mit der Vogelbegeisterung von Olivier Messiaen intensiv beschäftigt. Denn für die Salzburger Festspiele hat er Messiaens einzige Oper inszeniert. Wir lassen uns darüber berichten. Außerdem gehen wir der großen Frage nach dem Sinn des Lebens nach und holen uns philosophischen Rat. Willkommen zu Kultur heute mit Maria Elmenreich. Zu Beginn soll es ums Feuer gehen, denn es lodert derzeit an vielen Orten, nicht nur in Griechenland, Frankreich, Spanien, sondern auch in unseren Breiten, im Berchtesgadener Land zum Beispiel oder in Limburg in den Niederlanden an der Grenze zu Deutschland, wo das Feuer jetzt unter Kontrolle ist, wie wir gerade in den Nachrichten gehört haben. Die Hitze als Folge des Klimawandels führt zu Dürre und die trocknet Wälder, Gewässer, ganze Landstriche aus. Ein sprichwörtlicher Funke reicht dann schon, um Häuser, Dörfer und Städte zu zerstören, um Menschen zu vertreiben, um Gegenden in Flammen aufgehen zu lassen. Das unkontrollierbare Feuer als Feind, wo doch das Feuer auch Freund des Menschen sein kann. Über diese Ambivalenz habe ich mit der Anthropologin Jutta von Kampenhausen gesprochen. Sie ist Autorin des Buches »Das Kaminfeuer und das gute Leben«. Frau Kampenhausen, in Ihrem Buch sprechen Sie von der Domestizierung des Feuers durch den Menschen. Ist das, was wir gerade erleben, das komplette Gegenteil? Also das wilde Feuer, das sich losreißt aus der Kontrolle des Menschen?
Also so wilde Feuer hat es natürlich immer gegeben, denn das Feuer gibt es ja wesentlich länger als den Menschen. Und die Idee, dass die Natur zurückschlägt und sich sozusagen daran rächt, dass der Mensch auf der Erde sein Unwesen treibt, liegt nahe. Es ist natürlich beides. Wir haben einfach Bedingungen geschaffen, also vor allen Dingen durch den Klimawandel. Also wir aasen mit fossilen Brennstoffen, machen es damit wilden Feuern sehr leicht. Und wir haben auch ein bisschen verlernt, gut damit umzugehen. Denn tatsächlich haben die Menschen sehr, sehr früh angefangen, Feuer auch ganz massiv in großem Stil in der Natur zu nutzen. Also Wälder anzuzünden, um gezielt das Feuer zu nutzen, um den Boden zu verbessern, um die Vegetation zu verändern.
Ich habe jetzt bei einem der Berichte über die Waldbrände in den Medien das Wort vom Feuermanagement gelernt. Das ist vielleicht genau das, was Sie gerade meinen, ne? Die gezielte Kontrolle über das Feuer. Wie hat dieses Feuermanagement die Entwicklungsgeschichte von uns Menschen geprägt?
Ganz massiv. Also das Feuer hat ja den Menschen ganz massiv geprägt, weil wir sozusagen mit dem Feuer überhaupt erst zu diesem Homo sapiens geworden sind, der wir jetzt sind. Also wir wissen, dass nur durch das Erhitzen von Nahrung wir so viel Energie aufnehmen konnten, dass wir uns so ein Gehirn leisten können. Nur durch Wachfeuer in der Nacht konnte man dann so tief schlafen, dass das Gehirn so arbeiten kann, wie es jetzt kann. Also wirklicher Schlaf und Lernen hat wohl auch was damit zu tun, dass es einen sicheren Schlaf durch Feuer gab nachts. Also da ist sozusagen geradezu biologisch das Feuer ein Teil von unserer Entwicklungsgeschichte. Wir konnten uns überhaupt nur so entwickeln, weil wir Feuer haben.
Und teilen wir bis heute eigentlich als Menschen das Feuer in gutes und schlechtes Feuer ein? Also in das, das uns dient, in Haus und Hof, um es jetzt mal so ein bisschen altertümlich zu formulieren, und das, das uns schadet, weil es nämlich so radikal zerstört, wie wir es jetzt im Moment gerade erleben?
Ob man das jetzt so einteilen will, meistens geht ja das eine ins andere über. Und das war auch schon immer so. Also man konnte das Feuer domestizieren, also ins Haus holen. Und gleichzeitig holte man sich eine gewaltige Gefahr ins Haus und hat verschiedene Systeme entwickeln müssen, um damit umzugehen. Also sei es Brandmauern oder eben Feuerlöscher. Allein die Art, wie wir Kamine oder Öfen gebaut haben, die so ins Haus integriert sind, dass dann nicht das Reetdach abfackelt, das ist ja eine kulturelle Leistung, die mit dem Feuer zusammenhängt.
Ja, das war eigentlich Ausdruck maximaler Waghalsigkeit, oder?
Ja, es war Notwendigkeit. Das Feuer ist ja auch wahnsinnig bequem. Es ist großartig, wenn man irgendwie Essen zubereiten kann, das einen satt macht. Also man kann überhaupt nur wirklich vernünftig in kurzer Zeit satt werden, wenn man erhitztes Essen isst. Sonst muss man wie eine Kuh den ganzen Tag vor sich hingrasen und hat keine Zeit, irgendwas Interessantes zu erfinden. Insofern ist Feuer schon toll. Es macht warm, es macht sicher, es macht satt. Und deswegen ist es natürlich sehr naheliegend, dass Menschen immer und überall versucht haben, das irgendwie zu domestizieren. Aber es ist eben ein Risiko und es kann schiefgehen.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon eine ganze Reihe von Vorzügen aufgezählt. Aber diese Faszination fürs Feuer, und damit meine ich jetzt mal nicht Pyromanie als pathologische Diagnose, sondern diese uns doch irgendwie alle erfassende Faszination fürs Feuer, können Sie die erklären?
Es gibt ganz viele Versuche, das zu erklären, und ich selber würde mir das nicht anmaßen, aber ich habe viel drüber gelesen und finde mich da in ganz vielem wieder. Also allein das Gucken in ein Lagerfeuer, das macht, glaube ich, jedem Menschen auf der Welt Spaß. Also wenn man einfach diese Flammen tanzen sieht, das hat eine sehr große Faszination, und es gibt Theorien, dass das eben sozusagen Vorstufen sind. Also wenn man da reinschaut, dass man dann, dass die Hirnwellen sich so verändern, dass man in eine Art Trance gerät. Und das Feuer macht auch so ein warmes Licht, das finden wir schön. Also heutzutage hat niemand es ja nötig, für Licht zu sorgen, indem er irgendwie eine Kerze anzündet. Aber wir lieben Kerzen. Also wenn Sie in eine Drogerie gehen und dann ist eine ganze Regalwand mit Kerzen, wo man denkt, wie archaisch ist das denn? Es gibt doch LEDs. Aber Menschen wollen die Flamme, weil das einfach das schönere Licht ist.
Das schöne Licht und die zerstörerische Wucht. Über unser ambivalentes Verhältnis zum Feuer habe ich mit der Anthropologin Jutta von Kampenhausen gesprochen, Autorin des Buches »Das Kaminfeuer und das gute Leben«. Der heilige Franz von Assisi lebte freiwillig in Armut, fühlte sich eng verbunden mit den Tieren. Franz von Assisi wird in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger besonders verehrt, in diesem Jahr aber ganz besonders. Denn 2026 ist ein sogenanntes Franziskusjahr, denn Anfang Oktober jährt sich der Todestag zum 800. Mal. Auch bei den Salzburger Festspielen stand Franziskus gestern im Mittelpunkt. Saint-François d'Assise heißt das Musiktheater-Mammutwerk, das der französische Komponist Olivier Messiaen in den 1970er und 80er Jahren geschrieben hat. Beide, den Komponisten und den Heiligen, verbindet nicht nur eine tiefe Gläubigkeit, sondern auch ihr Herz für Vögel. Der heilige Franz von Assisi konnte angeblich mit ihnen sprechen, während der Komponist Olivier Messiaen ihren Gesang auf Notenpapier und damit in seine Musik brachte. Saint-François d'Assise, also neu inszeniert bei den Salzburger Festspielen. Regisseur ist Romeo Castellucci, Dirigent Maxime Pascal und unsere Opernkritikerin Franziska Stürz. Es hat ja wirklich Seltenheitswert, Franziska, dass Messiaens Franziskus auf die Bühne kommt. Inklusive zwei Pausen hat die Aufführung gestern über 6 Stunden gedauert. Allein die Partitur umfasst über 2000 Seiten. Wie lässt sich dieses Werk überhaupt fassen? Wie baut sich das auf?
Ja, es ist eigentlich von der Struktur her wirklich eine klassische Oper in 3 Akten. Sie hat 8 Bilder, die eben alle Stadien aus dem Leben des Franz von Assisi zeigen. Es beginnt damit, dass er mit dem alten Leben bricht, um eben Gott zu suchen und diese Bruderschaft gründet. Und das ist erst mal eine gute Stunde, und dann gibt's eben diese eine Stunde Pause, wo man denkt, na ja, da brauche ich jetzt noch nicht eine Stunde Pause. Aber dann kommt eben der Mittelteil, und der dauert 2 Stunden und ist sehr wuchtig. Da geht's dann los mit Mystik, Engelserscheinungen und ja, viel Ekstase und eben auch diese berühmte Vogelpredigt. Da muss man dann schon wirklich durch die Interpretation mitgenommen werden und braucht danach auch erstmal eine Stunde, um sich wieder zu sammeln. Und dann gibt es ein grandioses Finale.
Mhm. Wie bekommt man jetzt so einen wuchtigen, wie du gerade gesagt hast, Stoff in den Griff? Der Italiener Romeo Castellucci hat ja nicht nur Regie geführt, sondern, wie das so seine Art ist, ist er auch verantwortlich fürs Bühnenbild, für Kostüme und das Licht gewesen.
Ja. Also er geht sehr behutsam, finde ich, mit dem Stoff um. Erstmal ganz schlicht, findet wirklich, konzentriert sich auf die Figuren, findet sehr starke sinnliche Bilder, die ganz sich auf den Körper konzentrieren. Also da werden die Darsteller auch mit Tänzern und Statisten auch nochmal verstärkt. Die Felsenreitschule in Salzburg ist ja sehr groß. Da wird sich dann doch, kommt Bewegung auf die Bühne. Aber es gibt so starke Bilder wie Brotbacken. Im ersten Akt wird einfach Brot gebacken. 32 Leiber werden dann da aus Öfen herausgezogen. Es duftet zur Pause nach Brot, und ja, die Brüder backen Brot. Dann wird getöpfert. Dann gibt es Tiere, echte Tiere auch auf der Bühne. Also die Vögel sind nicht echt, sondern die fallen als zuckende Leiber dann vom Himmel. Das sind so Installationen à la Castellucci, die aber unheimlich minutiös geplant sind, faszinierend in sich und mit dieser Musik sehr stark zusammenwirken.
Ha, die Musik. Am Pult der Wiener Philharmoniker, ein Experte für die Musik des 20. Jahrhunderts. Maxime Pascal, wie gelingt ihm denn der große Bogen über diese ja über 4 Stunden reine Musik?
Ja, also das ist wirklich faszinierend. Das ist eine enorme Klangfülle von wirklich mitreißender Intensität, geht aber auch ein bisschen an die Schmerzgrenze, wenn es dann eben so meditativ oder ekstatisch wird, weil Messiaen auch sich selber und seine Motive immer wiederholt. Aber es ist großartig musiziert und auch gerade für dieses Meditative muss man den Sänger des Franziskus auch nennen, Philippe Sly, der ein junger Bassbariton aus Kanada ist, der diese Rolle unheimlich sanft verkörpert und mit einem jugendfrischen Körper. Hören wir mal, wie er ja im ersten Akt hier mit seinen Brüdern betet. Das ist Philippe Sly, eben mit begleitet von den auf einmal ganz sphärischen und zarten Klängen der Wiener Philharmoniker. Und da gibt es ja auch diese Onde Martenot, auch noch so elektronische Klänge. Es gibt eine eigene Klangregie, die diese ganze Felsenreitschule, finde ich, optimal füllt.
Mhm. Ein Mammutwerk, habe ich vorhin gesagt. Und wenn ich dir so zuhöre, dann muss ich irgendwie an eine Pilgerwanderung denken, an den Jakobsweg zum Beispiel. Kannst du mit diesem Vergleich was anfangen?
Ja, tatsächlich. Also das hat was davon. Also es ist sowas, man muss sich da auf den Weg machen, man muss das wollen, bereit sein und auch ein bisschen leidensfähig sein, um da durchzukommen und sich hinterher dann irgendwie doch erfüllt und um deutliche Erfahrungen reicher zu fühlen. Also ich habe auch 1992 das Werk schon in Salzburg erlebt, aber ich hatte es nicht als so dramatisch mehr in Erinnerung. Also das ist wirklich ein Glücksfall, was Salzburg jetzt hier mit künstlerischen Höchstleistungen sowohl auf der szenischen als auch auf der musikalischen Ebene mit diesem Saint-François auf die Bühne gebracht hat.
Franziska Stürz über Saint-François d'Assise, das Musiktheaterwerk von Olivier Messiaen, ist im Franziskusjahr 2026 mal wieder bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Herzlichen Dank nach Salzburg. Und jetzt soll es um nichts Geringeres gehen als um die Frage nach dem Sinn des Lebens, um die große Warum-Frage also, die sich einigen überhaupt nie stellt, vielleicht beneidenswert, die andere aber immer wieder umtreibt, weil sie die eine Antwort nicht finden können. Warum bin ich auf der Welt? Worin liegt meine Bestimmung? Wofür lohnt sich der ganze Aufwand? Der Philosoph Michael Zitschi von der Universität Bonn hat sich ausgiebig damit beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben, der Titel »Anderen wichtig sein – Eine Philosophie des Lebenssinns«.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Ich habe den Philosophen Michael Zitschi gefragt, ob ich den Titel seines Buches richtig deute. Besteht Ihrer Meinung nach der Sinn meines Lebens darin, dass ich für andere Menschen eine Bedeutung habe?
Ja, das glaube ich. Aber vielleicht zur Präzisierung, man muss die Sinnfrage, die ich behandle, unterscheiden von dem, was man normalerweise oder üblicherweise darunter versteht. Da geht es nämlich häufig um den Sinn dieses Universums und um den Sinn vom Allen und Ganzen. Und diese Frage, glaube ich, ist erstens gar nicht so relevant und zweitens die Frage, die uns wirklich interessiert, ist eben die Frage nach dem Sinn unserer je individuellen Leben. Und da meine ich tatsächlich, dieser Sinn ergibt sich daraus, dass wir für andere Personen, aber vielleicht auch für Tiere, für Pflanzen von Bedeutung sind.
Also andere laden mein Leben mit Sinnhaftigkeit auf?
Ja, so ist es. Und zwar, ich habe als Ausgangspunkt eine Extremsituation genommen. Denken wir uns an jemanden, der im Koma liegt, unwiederbringlich, bei dem nur die Frage ist, wann schalten wir die Maschinen ab? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie lange, unter welchen Umständen könnte so ein Leben noch sinnvoll sein? Und meine Antwort war, ein solches Leben ist sinnvoll, solange da jemand an der Bettkante sitzt, der oder dem es wichtig ist, dass diese Person im Koma noch lebt.
Jetzt haben Sie es gerade selbst gesagt, das ist eine Extremsituation natürlich. Denn ich wollte jetzt eigentlich danach fragen, was Sie genau darunter verstehen, anderen wichtig zu sein. Dass mich andere mögen, dass sie gerne in meiner Nähe sind, dass ich womöglich nützlich oder dienlich bin?
Na, eigentlich bedeutet, dass ich für andere wichtig bin als die Person, die ich eben bin. Also um meiner selbst willen. Also nützlich sein ist zwar irgendwie angenehm, aber wenn man nur noch nützlich ist oder nur noch ein Instrument ist für andere, dann bleibt man eigentlich selber auf der Strecke.
Wie viel Einfluss habe ich dann darauf? Denn wenn ich nützlich und dienlich bin, dann habe ich ja wirklich eine aktive Rolle, kann zur Tat schreiten und meinen Sinn womöglich erhöhen. Aber ja, nochmal zurück auf meine Frage, wie viel Einfluss habe ich darauf?
Dadurch, dass ich natürlich sorge, dass andere irgendwie gern sich mit mir umtreiben, dass ich irgendwie angenehm bin für andere, ihr Leben bereichere. Aber so, dass ich in dem, was ich mache, viel von mir selbst hineinlege, durch mein Engagement, indem ich meine Talente zur Geltung bringe. Und dann wird beim anderen auch ankommen, mir ist nicht nur wichtig, das, was die Person macht, sondern mir ist auch diese Person wichtig.
Aber es gibt ja auch Menschen, die gut ohne andere über die Runden kommen, ohne den Austausch mit anderen, ohne die Rückmeldung von anderen. Ich denke da jetzt mal so an Einsiedler, Eremiten, die auch die Hilfe von anderen gar nicht brauchen. Die werden ja häufig von anderen beneidet für dieses ohne andere auskommen können.
Ja, das schenkt natürlich eine große Unabhängigkeit. Gleichzeitig ist es doch so, dass es, würde ich meinen, dass da viele Formen des anderen Wichtigsein zum Tragen kommen, die man gar nicht so im Blick hat. Zum Beispiel Eremiten, die dann irgendwelche wichtigen Einsichten haben in ihrer Einsamkeit und die dann weitergeben. Dann sind sie indirekt, werden sie plötzlich sehr wichtig für andere.
Ist das also, was Sie vorlegen, die philosophische Bestätigung, dass wir Menschen dann doch Rudeltiere sind und keine Solitäre?
Also ich würde sagen, wir sind eigentlich oder wahrscheinlich zum Großteil Rudeltiere. Es gibt Ausnahmen, es gibt Leute, die sehr gut alleine zurechtkommen, aber auch die finden in irgendeiner Weise, sind angewiesen auf Resonanz. Das muss eben nicht von anderen Menschen sein, aber doch irgendwie von der Natur, von der Tierwelt oder in dem Werk, das sie der Nachwelt möglicherweise hinterlassen.
Dieser Begriff Resonanz, da hatte er Hochkonjunktur durch den Soziologen Hartmut Rosa, der benutzt diesen Begriff immer wieder und er meint damit so eine aktive und vor allem wechselseitige Beziehung, also einen Austausch. Welche Rolle spielt die Gegenseitigkeit in Ihrer Lebenssinnphilosophie, Herr Sitschi?
Nun, die Gegenseitigkeit führt dazu, dass das Sinnerleben sich intensiviert. Nicht, wenn ich für jemanden was mache und ich merke, dass es dieser anderen Person gut tut und ich merke gleichzeitig, dass diese Person mich schätzt, dann ist das so eine Gegenseitigkeit. Und in dieser Gegenseitigkeit potenziert sich auch das Empfinden von Sinn.
Wenn wir jetzt den Extrempraxistest daraus ableiten, was passiert, wenn eine Person, mit der ich eine sinnstiftende Beziehung hatte, nicht mehr da ist, weil sie gestorben ist oder weil sie andere Wege geht, sich von mir abkehrt oder von mir trennt, was passiert dann?
Das ist der Grund, weswegen Sinn prekär ist. Sinn sozusagen ist zur Gefahr. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz klug, nicht alles auf eine einzige Sinnquelle zu setzen, sondern eben dafür zu sorgen, dass man mehrere unterschiedliche Beziehungen hat, aus denen man schöpfen kann.
Also die Gefahr, die darin besteht, dass es dann den ganz großen Absturz gibt, wenn diese eine Person weg ist?
Ja, und das wissen wir ja auch, dass Leute, die sozusagen sich auf einen Partner oder eine Partnerin konzentrieren und der Inhalt dieses Lebens sozusagen nur dieser Partner oder der Partnerin ist, dass das Leben dann sehr traurig und einsam und sich sinnlos anfühlen kann, wenn diese Person plötzlich weg ist.
Stimmt dann meine Schlussfolgerung, dass ich meinem Lebenssinn auf die Sprünge helfen kann, indem ich dafür sorge, dass ich mehr Kontakte habe, dass ich mehr Austausch pflege, um sozusagen mehr Wichtigkeit auch für andere zu erlangen?
Ja, wobei man aufpassen muss, was mehr bedeutet. Ich würde eher sagen, es muss ein Mehr an Qualität sein und nicht unbedingt ein Mehr an Quantität.
Und wie kann ich diese Qualität erhöhen?
Nun wahrscheinlich durch das Investment von Zeit, aber auch indem ich möglichst viel oder schaue, dass ich mich selber da einbringe. Mich sozusagen natürlich verletzlich mache dadurch auch, indem ich mich preisgebe.
Ja, nochmal anders gewendet. Wenn ich die Resonanz durch andere benötige, ist das nicht auch ein großes Einfallstor für Narzissmus? Es geht um mich, 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 ich brauche oder erlange mehr Selbstwert?
Ja, aber das Paradoxe ist, dass ich den Selbstwert in richtiger Form nur dann bekomme, wenn es für den anderen tatsächlich gut ist. Und das ist das, was der Narzissmus nicht leisten kann. Dass wenn ich den anderen nur verwende als Instrument zur Spiegelung meines Selbstwertes, dann verfehle ich genau das, um was es geht, nämlich dass ich eine Bereicherung für den anderen bin und sich Lebenssinn so über die Hintertür einstellt.
Wir befinden uns in Hochzeiten von Social Media und da ist die Außenwahrnehmung ja zu einer ganz eigenen Währung geworden. Je mehr Follower, je mehr Likes, umso besser. Das meinen Sie wahrscheinlich nicht mit anderen wichtig zu sein, oder?
Nein, das ist genau eine Fehlform des anderen Wichtigsein. Aber das Perfide ist, dass in all diesen Fehlformen die Grundstruktur durchblickt und deswegen diese Fehlformen auch so attraktiv wirken. Weil man eben meint, man bekommt Sinn dadurch, dass ich von vielen bewundert werde. Aber darum geht es gar nicht, sondern die Frage ist doch, Warum werde ich bewundert? Und ist diese Bewunderung, die ich da halte, überhaupt eine echte Bewunderung, die wirklich meiner Person gilt und nicht meiner äußeren Oberfläche?
Ihr Lebensweg, Herr Sitschi, hat Sie durch verschiedene Kontinente, Sprachräume, Kulturkreise geführt. Ich habe gelesen, dass Sie in Burundi, Togo, Italien und Österreich aufgewachsen sind. Heute lehren und leben Sie in Bonn. Das bringt mich zu der Frage, wie universell eigentlich Ihre Lebenssinnphilosophie ist. Anderen wichtig zu sein, hat das dieselbe Bedeutung im ostafrikanischen Burundi wie im mitteleuropäischen Österreich oder Deutschland?
Ich meine, dass es in anderen Kulturräumen, vor allem die eher noch kollektivistisch organisiert sind, wie eben im afrikanischen Raum oder auch im asiatischen Raum, dass da das Bewusstsein für die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen wesentlich ausgeprägt ist als bei uns.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Nun, beispielsweise in Ostafrika, da gibt es dieses Konzept des Ubuntu. Also diese Idee, ich bin nur dann wirklich ich, wenn ich mit den anderen gemeinsam bin. Und da ist ja schon eingebaut die Idee, dass sozusagen dass soziale Beziehungen das ausmachen, was wir als menschliche Wesen sind. Die Idee ist uns im Westen über unseren starken Individualismus zum Teil verloren gegangen.
Der Philosoph Michael Sitschi von der Universität Bonn, Autor des Buches Anderen wichtig sein, eine Philosophie des Lebenssinns. Von 4,5 Stunden Oper hatten wir es gerade schon. Jetzt in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es um das längste Musikstück der Welt.
Seit 25 Jahren läuft die Orgel in der Burchardi-Kirche in Halberstadt ununterbrochen und As Slow As Possible, so der Titel des dort aufgeführten Werks von John Cage. Zum Tonwechsel heute Nachmittag sind mehrere hundert Fans des US-amerikanischen Komponisten nach Sachsen-Anhalt gekommen. Das neue A ist aber keineswegs das Ende vom Lied. Die gesamte Spieldauer soll 639 Jahre betragen. Was bedeutet, dass selbst Annelie Borgmann als Projektleitung der Cage-Stiftung das Orgelwerk niemals in vollständiger Länge hören wird?
Ich finde es richtig beeindruckend, was für eine Zuversicht und eine Hoffnung hinter diesem Projekt steht, dass wir eben zukünftige Generationen haben, die sich genauso wie wir für Kunst interessieren werden, die einen offenen Geist haben, die Lust haben, Neues zu entdecken.
So Annelie Borgmann im Programm des MDR. Einem großen Lesepublikum war Klaus-Gerhard Sauer nicht bekannt, doch die Bücher, die er verlegt hat, gehören zum Standardrepertoire jeder Universitätsbibliothek. Zum Beispiel das Verzeichnis lieferbarer Bücher, sein fast 120 Bände umfassendes Allgemeines Künstlerlexikon oder das Biografische Weltarchiv. Jetzt ist der Wissenschaftsverleger im Alter von 85 Jahren gestorben. Klaus-Gerhard Sauer startete seine Verlagslaufbahn im Unternehmen seines Vaters, einem hochrangigen NS-Funktionär. Mit seinem eigenen KG Sauer Verlag setzte sich der Sohn später für die kritische Aufarbeitung der Nazizeit ein.
Ich habe sozusagen als meine private kleine Wiedergutmachung den Zweig Anti-Nazi-Bücher massiv auf- und ausgebaut. Ich habe 1980 begonnen mit dem biografischen Handbuch der Emigration und habe dann die Akten der Parteikanzlei, das entlarvendste Material über die Nazi-Strukturen, herausgebracht. Das subventioniere ich immer wieder. Damit ist kein Geld zu verdienen und es wäre auch irgendwo unanständig.
So Klaus-Gerhard Sauer in einem Beitrag des Deutschlandfunk aus dem Jahr 1999. Obwohl Sauer nie studiert und nicht einmal Abitur gemacht hat, erhielt er zahlreiche Ehrendoktortitel und Honorarprofessuren in der ganzen Welt. Auch der französische Schriftsteller und Prix Goncourt-Preisträger Didier Descoings ist tot. In Büchern wie Fenster zur Hölle und Das Ministerium der Gärten und Teiche schrieb er über reale Kriminalfälle und historische Stoffe. Darüber hinaus prägte Descoings den Literaturbetrieb seines Landes als langjähriges Mitglied und Vorsitzender der Akademie Goncourt. Der 10-köpfige Literaturzirkel liest, diskutiert und prämiert die herausragendsten französischsprachigen Romane des Jahres. Jetzt ist Didier Descoings im Alter von 81 Jahren gestorben. Das Medienunternehmen Walt Disney und der Social-Media-Dienst TikTok arbeiten zusammen. Wie beide Unternehmen heute bekannt gaben, dürfen TikTok-Creator künftig Figuren und Szenen aus Disney-Filmen und Serien in ihren Kurzvideos verwenden. Im Gegenzug sollen ausgewählte TikTok-Videos beim Streaming-Dienst Disney Plus zu sehen sein.
Hanna Rau mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. In den Informationen am Abend erfahren Sie gleich mehr über die Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig-Halle. Gleich ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Musik